Also wir haben tatsächlich konkret als erstes überlegt, hängen wir sofort die Universität als Ganzes ab. Das war die erste große Entscheidung, die zu treffen ist. Und ich habe auch natürlich als allererstes überlegt, was hängt davon alles ab? Ist dadurch zum Beispiel die Universitätsmedizin beeinflusst? Das heißt so dieses Abwägen, wie schnell können wir agieren, ohne wohlmöglich irgendwo was kaputt zu machen. Und das war sozusagen die Herausforderung des ersten Sonntags.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Wir sprechen mit der Chefin einer Institution, die über einen Etat von über einer 500 Millionen Euro verfügt, im Kern des Betriebs 6.000 Mitarbeitende hat und 41.000 Studierende, die mit ihr verbunden sind. Die Universität Duisburg-Essen. Und heute zu Gast beim Podcast Essen im Ohr ist Professor Dr. Barbara Albert. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wir werden später sprechen über Bildungschancen und die Spezialgebiete der Uni in Essen, über berühmte Professorinnen und Professoren und über den Angriff auf die komplette IT und das digitale Netzwerk der Uni, über die heutige Generation Z, über die Folgen von Corona, über Chemie, über Forschung, Nachhaltigkeit und über ihren Arbeitsalltag als Rektorin. Frau Professor, ehrlich gesagt habe ich in Chemie versagt. In der Schule und Sie haben im Fach Chemie promoviert. Kerngebiete, ich lese mal, Festkörperchemie und Materialchemie. Spezielles Interessensgebiet ist das Element Bor und das Element Eisen. Ich habe jetzt jede Menge Respekt. Ist es schlimm, wenn ich mich da nicht so auskenne?
Ist nicht schlimm.
Was ist Bor? Also Eisen weiß ich, das kenne ich, aber Bor, ist das auch was Festes, was ich in die Hand nehmen kann? Wo finde ich das?
Genau, Bor ist auch wie Eisen ein chemisches Element. Viel weniger bekannt als Eisen, auch viel weniger bekannt als Kohlenstoff, was im berühmten Periodensystem der Elemente neben ihm steht. Trotzdem ein dunkelbrauner Feststoff, erinnert vielleicht so ein bisschen an Kohle, ist viel härter und hat ganz viele besondere Eigenschaften. Deswegen auch spannend für mich.
Findet man den irgendwo so in der Welt? Also Kohle findet man unter der Erde und Eisen auch letztlich kann man fördern, aber Bor ist, habe ich jetzt nicht allzu häufig, also ein Bohrkraftwerk habe ich noch nicht
gefunden. Also findet man, Bor findet man eher in Form seiner chemischen Verbindungen, also in Form von Salzen, weiße Salze, farblose Salze. Sieht nicht so super spannend aus, aber da steckt dann das Besondere im Detail.
Da steckt was drin. Vielleicht kommen wir später noch drauf. Ich weiß es noch nicht, was man damit machen kann oder was daran zu forschen ist. Also, was ist das Faszinierende für Sie an der Chemie?
Chemie ist intrinsisch etwas, was mit Veränderung zu tun hat. Also das hat mich immer besonders fasziniert. Man fängt ja damit an, dass man Stoffe verändert tatsächlich als Chemiker oder Chemikerin. Man nimmt zwei Substanzen, mischt die zusammen und es passiert was und es kommt was Neues dabei raus.
Dampft oder sie kriegen eine andere Farbe
genau,
oder so.
Genau, ja, man kann den Effekt sehen, aber man kann eben auch die Verwandlung des Stoffes sehen. Und außerdem natürlich, wenn man es dann eben als Wissenschaft betreibt, ist es ein Fachgebiet, eine Fachdisziplin, wo zwei wesentliche Dinge der Forschung sich treffen, nämlich die Grundlagenforschung und die anwendungsorientierte Forschung. Und man sagt nicht entweder oder. Das ist wirklich ein Charakteristikum der Chemie. Grundlagenforschung bedeutet ja immer, man guckt sich irgendein Detail an, wo der Rest der Welt vielleicht sagt, völlig uninteressant. Und dann argumentiert man immer, irgendwann wird das schon mal spannend werden. Anwendungsorientierte Forschung ist eher so diese erforsche etwas, damit es nützlich für mich ist. Und in der Chemie ist das eigentlich fast immer verquickt. Natürlich auf so einer Skala an einer unterschiedlichen Stelle, aber fast immer kann man mitdenken, dass irgendwas auch mal interessant werden könnte für
also
die Anwendung.
Mit dem Forschungsergebnis kann man dann auch was umsetzen, zum Beispiel in der chemischen Industrie, wenn man was entdeckt und da kann man nachher, jetzt hier in Essen haben wir Evonik zum Beispiel, die stellen auch ein Haarmittel her und mit einer bestimmten Zusammensetzung schäumt es dann mehr oder so? Also das sind dann so die angewandten Ergebnisse.
Genau, das könnte ein Ergebnis sein. Ich gebe zu, das war nicht immer mein Primärinteresse und meine Primärfaszination. Ich bin ein großer Fan der Grundlagenforschung. Das heißt, ich bin der Meinung, man soll sich die Zeit nehmen und gerade an Universitäten die Zeit nehmen, genau reinzugucken, wo, wenn nicht da. Und das ist die Basis der anwendungsorientierten Forschung dann der späteren Jahre und Jahrzehnte. Das ist sozusagen nachhaltig in der Forschung, wenn man sich Zeit für Grundlagenforschung nimmt. Aber in der Chemie hat man eben immer das Gefühl, dass man damit dann eben später auch noch mehr machen kann. Oder jemand anderes, noch wichtiger. jemand anderes mehr damit machen kann.
Ist das eigentlich so, dass am letzten Vorlesungstag gern nochmal ein paar Experimente gemacht werden, bei denen es knallt und zischt? Ich habe das so gehört. Und aus der Schule kenne ich es auch ein bisschen.
Ja, entweder am letzten Vorlesungstag oder schöne Tradition, auch die Weihnachtsvorlesung in der Chemie, die normalerweise einer oder eine der Professorinnen sich quasi zum zweiten Lebensinhalt macht, die vernünftig vorzubereiten. Das macht natürlich immer großen Spaß. Ich habe das selber auch mal ein paar Mal gemacht, vor vielen Jahren an der Universität Gießen damals noch. Das ist immer ein Highlight.
Haben Sie ein Lieblingsexperiment?
Habe ich drüber nachgedacht, ob ich das habe, tatsächlich. Kann man eigentlich fast nicht sagen. Nun habe ich auch in einem Vorleben mal mitgeholfen, ein Juniorlabor aufzubauen, wo mit Kindern an der Universität experimentiert wurde. Und da hat es natürlich immer besonders Spaß gemacht, wenn irgendwie, so wie ich es eben beschrieben habe, sich was veränderte. Irgendwie man eine Flasche schüttelte und es wurde blau oder so. Oh. Mein eigenes persönliches Lieblingsexperiment ist eines, was während meiner Doktorarbeitszeit nicht geklappt hat.
Oh,
wenn ich also ein zweites Leben habe, würde ich das nochmal versuchen zu knacken. Das ist, ich habe damals versucht, eine ganz abgedrehte Verbindung deren Existenz dadurch nachzuweisen, dass ich an ihr ein bestimmtes Beugungsexperiment machen kann, also zeigen kann, dass es kristallin aufgebaut ist. Und das wäre für mich der ultimative Beweis für die Existenz dieser Verbindung gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Und das habe ich sehr, sehr aufwendig versucht, unter anderem an einem Beamline in Grenoble, an einem großen Experiment mit Neutronen nachzuweisen. Es hat nicht geklappt.
Sie
Wenn ich könnte, würde ich das nochmal probieren.
Vielleicht gibt es nochmal die Gelegenheit. Ja, Sie haben aber nicht aufgegeben und haben Ihren Weg weitergemacht. Mm. Über den reden wir noch.
Da muss man beharrlich sein.
Übrigens im Hintergrund hier irgendwo Bauarbeiten, da hat wohl jemand was falsch aufgenommen, als wir über das Element Bohr gesprochen haben. Jetzt wird hier gebohrt irgendwo.
Tiefbohren.
Ja, womöglich. Also das, wer es hört, nicht wundern. Hier wird an allen Stellen gearbeitet. Nicht nur durch Reden wie beim Radio, sondern auch so richtig mit Bohrmaschine irgendwo im Haus. Also irgendwie kommen wir nochmal zurück zum Podcast Essen im Ohr. Wir sind ja noch im Vorgeplänkel und ich will ein paar Sachen noch sagen. Wir hatten ja in diesem Jahr auch schon Menschen mit Experimenten, magische Gäste, den Mentalmagier Mirko Matira und zuletzt den Spinneninfluencer Coda Drea. Da war unser Podcast-Team schon kräftig gefordert. Ihr, liebe Radio Essen im Ohr-Lauscher, könnt euch alle Folgen anhören auf radioessen.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Am besten, das ist immer mein Tipp, gleich abonnieren, dann entgeht euch nichts. Der Oberbürgermeister Thomas Kufen war zum Beispiel Ende letzten Jahres hier im Studio. Auch das ist noch hochaktuell und wird immer auch wieder runtergeladen, wie ich sehen kann. Kann das ja verfolgen, das ist ja das Schöne beim Digitalen. Ja, zurück zu meinem Gast, zur Rektorin der Uni Duisburg-Essen. Die Universitäten haben das Ruhrgebiet in eine neue Ära überführt. Ganz viele entstanden in den 60er und 70er Jahren. Bildung als Schlüssel zu einer neuen Entwicklung für rund 5 Millionen Einwohner sind wir ja im Ruhrgebiet. Die Politik wusste, dass der Abbau der Kohle zu Ende geht und dann nicht nur unter der Erde ein großes Loch entsteht, sondern Arbeitsplätze und Kultur neu geformt werden müssen. Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, Essen, Duisburg, überall entstanden Universitäten. Das wurde teuer, die Zahl der Studierenden, die stieg und die Uni Duisburg und die Uni Essen wurden dann ziemlich genau vor 20 Jahren zusammengelegt. Das hat natürlich viele Effekte gehabt. Ein Riesenunternehmen, jetzt aber mit 41.000 Studierenden, ich sagte es, und 6.000 Menschen, die für die Universität arbeiten. Und ja, wie gesagt, diese Universität wird geführt vom Rektorat. Chefin von dem ganzen Betrieb ist die Rektorin der Universität und sie stellen wir jetzt mal wie üblich vor in einem Steckbrief. Ich hoffe, ich habe alle Zahlen und die Historie richtig wiedergegeben, also aus meiner Erinnerung.
Ja.
Ist das vor allem im Ruhrgebiet die wesentliche Entwicklung gewesen, dass die Universitäten kamen?
Genau.
Oder erst waren es Gesamthochschulen oft und ähnliches. Ja, Steckbrief. Jetzt sind Sie wieder dran und füllen aus. Möglichst nicht zu lang.
Okay.
Das erste ist einfach. Vollständiger Name.
Barbara Ruth Albert.
Wann und wo geboren?
9.12.66 in Bad Godesberg.
Wo erwachsen geworden?
Oh, schon schwieriger. Anfangs im Bonner Raum, dann mal kurz in Berlin gewesen, mit der Familie zurück ins Siebengebirge und dann wieder Bonn.
Schöne Gegend, kann man jetzt nicht sagen. Ihre liebsten Fächer in der Schule?
Auch das ist eine schwierige Frage, weil jetzt alle erwarten würden, dass ich Chemie sage, weil das meine Fachdisziplin ist.
Ja.
Tatsächlich war Deutsch mein Lieblingsfach in der Schule.
Auch nicht schlecht. Da kenne ich mich zumindest besser aus als in Chemie.
Deutsch und Chemie, die Leistungskurse.
Oha, oha. Ihre Ausbildung?
Ich bin gleich nach der Schule an die Universität gegangen. Also habe ein kleines Praktikum dazwischen gemacht, aber dann an die Universität. Habe Chemie studiert und dann in Chemie promoviert.
Promoviert heißt einen Doktor gemacht und dann habilitieren kommt ja dann noch, wenn Sie dann den Professor erwerben sozusagen.
Ja, also Teil der wissenschaftlichen Qualifikation ist dann in meinem Fall gewesen, nach der Doktorarbeit ein sogenanntes Postdoc-Jahr zu machen. Ich bin ein Jahr nach Kalifornien gegangen, dann zurückgekommen und dann habe ich meine eigene wissenschaftliche Laufbahn sozusagen begonnen und dann wurde auch abschließend habilitiert.
Und dann sind Sie hier gelandet in Essen. Aktuelle Jobbezeichnung?
Rektorin.
Aktueller Wohnort?
Duisburg.
Sie wohnen in Duisburg am Hafen, habe ich, glaube ich, gesehen,
ja,
oder?
Ja, genau.
So, sehr schön. Haben Sie eigentlich noch ein Zimmer in Essen, damit Sie nicht immer pendeln müssen, oder kommen Sie immer rüber?
Ich habe Büros in beiden Städten, in Duisburg und Essen, die ich auch gleichermaßen bespiele, aber kein Wohnort in Essen noch zusätzlich. Nee, das ist so weit entfernt sind die beiden Städte nicht voneinander. Heute früh mit der Bahn 12 Minuten.
Wenn die Bahn pünktlich fährt, dann klappt das auch gut.
Das Schöne ist ja hier, ich stimme jetzt nicht in das Gemeckere über die Bahn ein, dass so viele Bahnen fahren. Wenn die eine nicht pünktlich fährt, nimmt man die andere.
Und von Duisburg, glaube ich, gibt es sogar zwei Wege. Sie können in Altenessen aussteigen und am Hauptbahnhof, meine ich. Von daher, Sie finden immer was. Wir müssen ja auch gar nicht meckern. Jetzt sind wir aber noch im Steckbrief. Zahl der Ehen, der Kinder und der Haustiere. Ich fasse das mal zusammen.
Der Ehen, der Kinder und der Haustiere. 110.
Oh, das klingt nach Alarm, aber es ist es wahrscheinlich. Bei Haustiere eine Null. Aber haben Sie Angst vor Spinnen?
Nein.
Nein, gut. Dann können Sie den Podcast-Folge mit unserem Spinnenmann vom letzten Mal auch noch anhören. Hobby?
Schwierig zu sagen. Ich mache gerne so langweilige Dinge wie Lesen und Spazieren gehen. Das sind keine echten Hobbys. Ich habe auch gerne im Chor gesungen, aber zugegebenermaßen stagniert das im Moment angesichts der neuen Herausforderung.
Zu viel zu tun.
Ja.
Mal sehen, ob die anderen Felder dann ausgefüllt werden können. Lieblingsbestellung im Restaurant?
Oh, auch eine schwierige Frage. Ich esse furchtbar gerne. Das heißt, ich esse eigentlich fast alles gerne. Das mag variieren. Also, wenn Lieblingsbestellung ist, vielleicht Nudeln.
Ich glaube, da haben Sie gleich ganz viele Sympathisanten. Das ist auf jeden Fall so. Liebster Ort im Ruhrgebiet?
Das ist jetzt natürlich auch schwierig für die Rektorin einer Universität, die zwei Standorte hat.
Wir sind Radio Essen, also das
sagen,
hilft.
Universität Duisburg-Essen als Ganzes. Da möchte ich jetzt ungern das eine oder andere auswählen.
Sie können ja vielleicht sagen, die schönen Seen, die es in Duisburg gibt, aber natürlich den Baldener See in Essen, das ist bestimmt auch schön, auch wenn es immer ein Stück Weg ist.
Den Baldener See habe ich kennengelernt bei einem neu berufenen Empfang. Da sind wir mit dem Schiffchen gefahren. Das fand ich toll, ja.
Ja, also das könnte ja noch ein Lieblingsort werden. Oder einer von vielen, ne?
Genau.
Ja, Sie haben über Lesen gesprochen. Dann frage ich da mal Feierabendlektüre. Also was lesen Sie?
Das variiert sehr.
Aber jetzt nichts mit das chemische Element in seiner Entwicklung von 1966.
Nee, das wäre ja Arbeit für mich.
Ja, okay, deswegen.
Also Tsitsi Dangarembga habe ich vor kurzem gelesen, eines ihrer Bücher.
Also Sie nehmen sich dann auch schon mal ein dickeres
variiert.
Buch zu
ein.
Liebste Sportart, erstmal zum Zugucken, was Sie vielleicht gerne einfach nur sehen?
Ich liebe es zuzuschauen, wenn mein Sohn reitet.
Oh, gut, okay. Aber selbst reiten Sie nicht. Also das wäre jetzt die nächste Frage.
Zu alt.
Ach, sagen Sie das nicht. Wir sind
zu sehr aus der Übung. Jahrzehnte nicht mehr.
Haben Sie einen liebsten Sport selbst noch etwas, was Sie gerne machen?
Ich bin nicht sehr sportlich.
Verstehe ich gut. Dann nennen wir es Denksport.
Spazieren gehen.
Ja, kann ich auch sehr gut verstehen. Auch da gibt es viele Lieblingsorte hier.
Genau.
Gerade in Essen, wo man durch Wälder gehen kann. Liebstes Urlaubsziel?
Oh, das ist auch schwer zu sagen. Ich bin furchtbar gerne immer wieder in Kalifornien gewesen, wo ich mein Postdoc-Jahr verbracht habe, in Santa Barbara, eine wunderschöne Region, die ich aber natürlich auch vor allen Dingen sehr gerne mag, wegen der Menschen, die ich dort mag. Dort allerdings habe ich tatsächlich nie reinen Urlaub gemacht, sondern ich war auch immer zum Forschen da. Ich habe da immer so kleine Auszeiten genommen und Forschen und Urlaub kombiniert. Und in den letzten Jahren, in den Corona-Jahren, habe ich den Reiz kennengelernt, mit meiner Familie fahrradfahrend durch Deutschland zu fahren, wie es ja viele gemacht haben im Corona, in der Corona-Zeit. Jetzt mit E-Bike kann ich einigermaßen mithalten. Und da würde ich sagen, habe ich nicht ein Ziel, sondern noch viele, um sie kennenzulernen.
Ist alles gut gegangen oder gab es Pannen oder Schrammen?
Alles ganz gut gegangen, ja.
Gott sei Dank.
Immer Beschwerden darüber, dass ich zu langsam fahre, aber,
naja, aber ansonsten. Wenn man dann nicht über den Lenker absteigt, ist das genau, auch dann das Richtige. Genau. So, zwei schwere Sachen habe ich noch. Ihre größte Stärke?
Meine größte Stärke ist, dass ich mich nicht davor scheue, Verantwortung zu übernehmen, und vielleicht gleichzeitig dann auch die größte Schwäche, dass ich mich immer überall einmische, um mich zu kümmern, wie mein Sohn sagt, der immer sagt, das geht dich jetzt gerade nichts an.
Ja.
Verantwortung übernehmen in dem Sinne, dass ich gerne gucke, wie man eine Sache noch besser machen könnte, egal ob sie mich was angeht oder nicht. Und dann versuche, mich einzubringen und dann natürlich auch mich immer entsprechend bremsen muss, wenn ich sage, so, da bist du jetzt gar nicht die Kompetenteste.
Beruflich als Rektorin gilt das ja auch, obwohl sie sich ja überall einmischen dürfen als Chefin, aber manchmal ist es ja auch besser,
auch die Experten. Auch mal zurücknehmen, dann, ne? Und vor allen Dingen nicht immer glauben, alles besser zu wissen.
Jetzt noch Entscheidungsfragen. Das kann schnell gehen, quasi zum Ankreuzen. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Früh.
Wie früh?
5 bis 6.
Privat lieber Bluse oder lieber lockeres T-Shirt?
Privat lieber locker.
Lieber Klassik oder lieber Rock oder Pop?
Klassik.
Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Viel?
Ja.
Sie haben heute hier ein Wasser genommen, um das zu sagen.
Ja, waren schon mehrere genug. Tassen, man muss ja vernünftig sein.
Ja, das stimmt. Und ich habe hier mein Wasser verschüttet eben. Wir haben hier eine große Soße, von daher bin ich froh, dass es kein Kaffee ist. Das gibt auch doofe Flecken. Lieber E-Auto oder lieber Benziner?
Perspektivisch E-Auto. Ehrlich muss ich sagen, dass das Familienauto noch ein Benziner ist.
Ja gut, man muss ja erstmal schon mal sich langsam da anschleichen. Außerdem muss ja mal nichts dafür vielleicht auch noch getan werden. Lieber ein Film oder lieber ein Buch? Vielleicht haben Sie es ja vorhin schon beantwortet, wenn ein wir Buch, beim Lesen waren. Ja. Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Schwierige Frage. Wenig Fleisch.
Okay. So, jetzt natürlich nochmal schwer, weil Uni Duisburg Essen und ich frage, MSV Duisburg oder Rot-Weiß Essen?
Da bin ich nicht die Richtige für. Also ich weiß, dass das die richtigen Fußballvereine sind, die Sie jetzt genannt haben, aber ich bin keine Expertin im Fußball. Und bei beiden noch nicht eingeladen gewesen und so von mir aus auch noch nicht zum Spiel gegangen.
Gut, die hören das, also der Trainer war ja auch schon mal, zwei Trainer waren schon hier von Rot-Weiß Essen, also man hört uns zu, wer das hört, kann
ich
ja
noch. Ich bin schon eingeladen gewesen nach Dortmund und wurde jetzt eingeladen zu einem Spiel auf Schalke.
Ja, dann muss Rot-Weiß Essen aber mal nachziehen in unser Stadion.
Habe ich wahrgenommen im Sinne von Horizonterweiterung.
Also beim nächsten Derby, es hat zuletzt gerade ein Derby gegeben, da stand es 1:1 Duisburg-Essen, vielleicht beim nächsten sind sie dann dabei.
Ja, wäre bestimmt spannend. In Darmstadt bin ich auch schon gewesen beim Spiel. Aber sonst.
Also hier beim Derby, also dritte Liga, es waren fast 20.000 Leute da an der Hafenstraße. Von daher, die Stimmung ist schon großartig, selbst wenn man sich für Fußball nicht direkt interessiert. Und für Sie, Sie können ja dann für beide sein, für Duisburg und für Essen. Das war nochmal eine schwierige Entscheidungsfrage. Jetzt haben Sie den Steckbrief geschafft. Ich gebe zu, das ist immer, immer schon mal so ein bisschen punktgenau, wollen wir wissen, wer sitzt hier eigentlich. Denn Ihr Werdegang ist, heimst einen Respekt oder nötigt einem Respekt ab. Werdegang ist schon voller Spitzen- und Leitungspositionen, auch bevor Sie in Essen waren. Jetzt sind Sie Unirektorin, wir haben es ja gesagt, allein über 40.000 Studierende. Wie weit sind Sie eigentlich oder fühlen Sie sich entfernt von dem Alltag von den Studierenden? Wie viel bekommen Sie da mit?
Ja, das ist mein Ziel zumindest, dass ich den Alltag der anderen Universitätsangehörigen nicht aus dem Auge verliere, nicht anfange, irgendwie da Inner Circle abgekoppelt zu agieren. Das ist zugegebenermaßen natürlich bei den Studierenden für mich noch schwieriger als bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo ich immer noch das Gefühl habe, erstens kenne ich mich da gut aus und zweitens, zumindest teilweise, und zweitens habe ich quasi Ansatzpunkte, wo wir im Gespräch sind. Bei den Studierenden erlebe ich es im Moment natürlich sehr entweder aus den Erzählungen der anderen, aus was mir die Professorinnen und Professoren erzählen, oder aus Sondermomenten. Also ich war am Samstag bei einer Absolventinnenfeier der Ingenieurwissenschaften und das ist natürlich großartig, die da zu sitzen zu sehen, ja, in ihren Talaren mit ihren Hüten.
Stolze Rolle.
Die hinten die ganzen Eltern, Angehörigen dabei, das sind so Momente, die sind natürlich auch für eine Rektorin Hochmomente.
Und das ist dann eine Ehre, wenn sie dabei sind.
Und umgekehrt.
aber so, sagen wir, im Normalalltag, Vorlesungen geben sie nicht mehr oder dass sie in den Hörsälen auftauchen, oder? Das ist dazu wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für.
Ich halte keine eigenen Vorlesungen mehr. Mhm. Ich bin bei so Sonderereignissen, wenn es Vorträge gibt oder Preisverleihungen oder so etwas, noch dabei und dann auch im Hörsaal.
Es arbeiten ja viele hundert Professorinnen und Professoren an der Uni. Können Sie die eigentlich alle kennen oder haben Sie da irgendwie einen Bezug? Haben Sie Kontakte, über die Sie dann immer mal wieder aus den Fachbereichen was hören? Wie vernetzt man sich bei so einem großen Betrieb?
Ich habe das Ziel, alle kennenzulernen tatsächlich. Mhm. Habe vorgearbeitet, nachdem ich gewählt war als Rektorin, aber noch nicht ernannt, habe ich das Jahr genutzt, dass immer, wenn ich Freizeit hatte, ich hierher gekommen bin und Kennenlerngespräche geführt habe, sodass ich dann schon etwa 100 Professoren und Professoren zumindest mal im Gespräch erlebt hatte. Ist ja nicht das Gleiche wie Kennenlernen. Seither wächst sozusagen dieser Fundus an Kenntnis langsam, nicht mehr so schnell, weil die Zeit fehlt. Aber ich habe schon das Ziel, alle kennenzulernen.
Wie wichtig sind überregional bekannte Professorinnen und Professoren? Also Karl Rudolf Korte haben wir hier im Podcast mal gehabt. Wir haben ihn besucht in seinem Büro und der war ja fast täglich im ZDF dann als Politikberater und ähnliches. Ist das wichtig, um auch das Aushängeschild zu haben, wenn dann im Fernsehen unten drunter steht Universität Duisburg-Essen? Und hätten Sie da gerne mehr Prominente oder ist das eher hinderlich?
Auf jeden Fall ist das toll. Wir sind ja eine junge Universität. Wir feiern dieses Jahr unseren 20. Geburtstag. Mhm. Und es gibt tatsächlich noch Leute in Deutschland und in der Welt, die sagen Universität Duisburg-Essen. Aha, gibt's das oder so ähnlich? Und als Rektorin liegt mir natürlich daran, dass der Name noch weiter bekannt wird, als er schon ist. Herr Korte ist da ein tolles Beispiel, eben auch, weil er zeigt, wie sehr man Verantwortung übernimmt, wiederum auch als Wissenschaftseinrichtung. Also, dass ein Wissenschaftler eben auch sich mit der Gesellschaft entsprechend so verknüpft, dass das, was er wissenschaftlich erforscht, relevant ist für die Zivilgesellschaft, für die Politik. Und das könnte man natürlich auch auf völlig andere Disziplinen übertragen, also auch in den Naturwissenschaften, wenn wir da, wir haben da Wasserforscher, die wesentliche Erkenntnisse gewinnen dazu, wie sich in Zeiten des Klimawandels Gewässer und Wasser verändert. Ja. Und das ist ja eine ganz wichtige Frage für uns alle. Und da ist natürlich das Tollste überhaupt, wenn Sie Spitzenforschung machen und international in Ihrer Community, in Ihrer Wissensgesellschaft bekannt sind. Aber genauso schön ist es, wenn Sie berühmt werden für diese Thematik in der Region und darüber hinaus. Also wenn dann in den Nachrichten erscheint oder kürzlich tauchte auf Krebszentrum Köln-Essen als zusätzliches in der Tagesschau. Mhm. Genau, habe ich auch gesehen mit Freude. Wir wussten das natürlich schon länger und tatsächlich war mir entgangen, dass genau an dem Tag das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Bekanntgabe gemacht hatte, dass wir ein zusätzliches, neben den zwei existierenden, eines der vier neuen Tumorzentren Deutschlands werden. Aber dann auf so einer Karte in der Tagesschau zu sehen, da Essen zusammen mit Köln ist einer der großen neuen herausragenden Forschungszentren. Das ist schon was und das ist wichtig für uns als Wissenschaftsinstitution.
Wir sprechen gleich auch noch drüber, wie Sie vielleicht öfter in die Tagesschau kommen können mit Exzellenz-Uni
positiv,
oder
positiv, genau.
Positiven
Nachrichten.
Genau, berühmte Namen gab es ja schon über Herrn Korte in seinem Institut. Da waren ja schon Annegret Kramp-Karrenbauer, da ist noch, und früher Gregor Gysi und Rita Süßmuth Gastprofessoren. Es gibt auch über die Stiftung Mercator immer Gastprofessuren. Da haben Sie, glaube ich, gerade einen Klimaforscher, Ottmar Edenhofer ist da. Mhm. Und wie kommt man an die, also muss man die ansprechen und ganz viel Geld bieten oder sagen die auch, wir brauchen mal eine Uni, die uns mal frisch erscheint und da passen und passt unsere Vorlesung rein oder wie passiert das?
Verschiedene Wege, es sind verschiedene Schienen. Also die Stiftung Mercator hat Annegret Kramp-Karrenbauer gerade zusammen mit Herrn Korte geholt, was natürlich für uns auch ein faszinierender Impuls ist, so eine erfahrene Politikerin, die die Dinge sehr gut durchdacht hat und dann eben auch im Austausch mit Studierenden und der Öffentlichkeit auch und der Wissenschaftswelt vorantreibt. Dann haben wir die berühmte Mercator-Professur unserer Universität. Sie hatten Ottmar Edenhofer genannt. Wir überlegen uns tatsächlich, wer repräsentiert oder wer präsentiert eine Forschungsrichtung oder eine Denkrichtung, die auch wichtig für uns als Universität ist. Und da schauen wir nach Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die wirklich einerseits was bewegt haben und auch was vorgedacht haben, eben diesem Anspruch einer Wissenschaftsinstitution kreativ zu sein, neugierig zu sein, aber eben auch wissenschaftlich fundierte Lösungen anzubieten, gerecht werden. Und dann schreiben oder sprechen wir sie an und versuchen sie zu überzeugen, dass sie genau zu uns kommen wollen.
Und einige, schon eine ganze Menge, so die man nachlesen kann, waren ja auch schon da. Und sie würden aber auch nicht jeden ansprechen. Also Gerhard Schröder oder Hans-Georg Maaßen wahrscheinlich nicht. Bei Politikern muss man ja vorsichtig sein. Aber ich glaube, da ist Herr Korte auch weitsichtig genug, wenn er sie berät.
Muss zukunftsweisend sein, ja.
Dann scheiden die wahrscheinlich aus, die genannten. Apropos Professoren und Professorinnen. Meine Erfahrung ist, und wir haben viele Studierende, die hier auch beim Radio freie Mitarbeiter sind, die können das bestätigen. Aber ich frage sie trotzdem, sind Professoren oft wie Professor Hastig so ein bisschen zerstreut, also ne, aus der Sesamstraße. Ich kam mir vorhin ein bisschen so vor, weil ich das Wasserglas umgeschmissen habe. Ich kann mich aber erinnern, dass die oft schon nach dem Lichtschalter suchten und Hilfe brauchten zu meiner Zeit. Das mag heute gar nicht mehr sein. Heute arbeitet mit so viel Technik. Ist an diesem Klischee was dran?
Ich erlebe sie nicht so, nee, muss ich sagen. Was natürlich manchmal passiert ist, dass man, wenn man über so die Wissenschaft nachdenkt, man sehr konzentriert auf eine Sache ist und dann vielleicht weltfremd wirkt in den anderen Aspekten. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass unsere Professorinnen und Professoren alle sehr, sehr im Leben stehen und sich auch sehr viel Gedanken dazu machen, wie das, was sie tun, eben auch relevant für die Welt ist.
Und rübergebracht werden kann, denn andere sollen es ja auch lernen. Ja. Und wie bei Lehrern gibt es da wahrscheinlich solche und solche. Nun sind Lehrer ja noch auch vom Rektorat, da bekommen sie ja schon mal was gesagt oder Vorgaben, haben ihren Lehrplan. Professorinnen und Professoren sind ja noch etwas freier. Ne? Also da können sie nicht einfach hingehen und sagen, pass mal auf, ich möchte aber, dass du am Anfang nicht mehr so viel PowerPoint-Präsentation machst oder dass du das einfach erklärst. Das sind Freigeister in der Lehre, sagen wir mal, jetzt für diesen Bereich, die man dann auch so akzeptieren muss.
Ja, ich würde es von den Menschen entkoppeln. Das Großartige in Deutschland ist ja, dass wir im Grundgesetz tatsächlich die Freiheit von Forschung und Lehre verankert haben. Das ist nicht überall so, das muss man sich auch klar machen. Ich halte das für einen enormen Wert und das nehmen auch alle von uns sehr ernst. Nicht im Sinne von einfordern, sondern eher im Sinne von dem gerecht werden. Und das schließt aber natürlich nicht aus, dass wir an einer Universität wie in einem modernen Unternehmen ein Qualitätsmanagement haben. Und wir machen Evaluationen, wir begleiten natürlich auch Prozesse wie eine Studiengangsentwicklung oder so etwas. Das heißt, auch da würden wir natürlich korrigierend eingreifen können, nicht ich als Rektorin, aber das würde die entsprechende Fakultät machen, also das Umfeld des Professors, der Professorin, wenn da mal was schief liefe. Würde ich aber sagen, ist nicht unser Hauptgeschäft.
Sie geben mir das Stichwort schieflaufen. Ich habe so ein paar Sachen, Sie ahnen, was kommt. Die IT ist vor kurzem, wir wissen es nicht genau, vielleicht wissen Sie es jetzt, angegriffen worden, zerstört. Jedenfalls ging es nicht mehr und die Rechner wurden schnell runtergefahren. Wissen Sie genau, was da los war? Wie ist da der Stand der Dinge? Also die Universitätsrechner waren alle angegriffen oder nicht mehr erreichbar. Und die Studierenden wurden schnell gerufen, neue Passwörter einzugeben, damit der Zugang, damit da keiner mehr reinkommt. Einige sind wohl geknackt worden und auch veröffentlicht worden, einige Daten. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, wir wurden Ende November letzten Jahres kriminell angegriffen. Mhm. Es fiel auf dadurch, dass eben ein Teil der Daten verschlüsselt war. Wir haben dann ganz schnell die Universität als Ganzes vom Netz genommen sozusagen, um zu vermeiden, dass die Angreifer mehr Schaden intern anrichten können. Sie hatten aber tatsächlich sehr zentrale Teile unseres IT-Systems angegriffen und das hat es auch im ersten Moment sehr schwer gemacht. Sehr wesentliche Teile, das sogenannte Identitätsmanagement, das Active Directory, also von dort, wo die anderen Systeme gesteuert werden. Mhm. Nun muss man wissen, dass ein universitäres IT-System sehr, sehr, sehr komplex ist. Einfach deswegen, ich habe eben über Forschung und Lehre, die Freiheit von Forschung und Lehre gesprochen. Man kann Forschung nicht über einen Kamm scheren und man braucht eine Vielzahl von Instrumenten. Das ist die Komplexität ist sozusagen unser Kern. Und so ist auch das IT-System. Das heißt, gesteuert von diesem Active Directory waren dann plötzlich Tausende von Systemen nicht mehr erreichbar in der Forschung, in der Lehre, aber auch in der Verwaltung. Tatsächlich hat das mit dem Password Reset sehr gut geklappt. Über 30.000 Personen sind innerhalb von einer Woche vor Weihnachten an den Campus gekommen und haben ihr Passwort neu gesetzt. Wir hatten vor Weihnachten, waren wir schon wieder per E-Mail erreichbar und konnten E-Mailen, konnten telefonieren und viele andere Dinge mehr. Hätte ich anfangs gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und wir haben tatsächlich auch relativ schnell sicherstellen können, dass die meisten unserer Daten wieder verfügbar sein werden. Sie sind es aber noch nicht. Und das ist natürlich der Knackpunkt. Alle, die Daten brauchen und die zentral abgelegt hatten, kommen im Moment nicht an ihre alten Daten. Mhm. Wir haben die Perspektive, dass das Mitte Februar wieder möglich sein wird. Das ist nicht mehr lange hin. Mhm. Aber trotzdem war das eine üble Durststrecke jetzt und hat auch die Arbeitsfähigkeit extrem beeinträchtigt natürlich.
Als Sie die Botschaft bekommen haben vor diesem IT-Problem, was war Ihr erster Gedanke?
Also wir haben tatsächlich konkret als erstes überlegt, hängen wir sofort die Universität als Ganzes ab. Das war die erste große Entscheidung, die zu treffen ist. Und ich habe auch natürlich als allererstes überlegt, was hängt davon alles ab? Also ist ja leicht zu sagen, wir müssen jetzt trennen, aber ist dadurch zum Beispiel die Universitätsmedizin beeinflusst? Mhm. Oder bei uns hängen auch weitere Nutzergruppen dran. Das heißt, so dieses Abwägen, wie schnell können wir agieren, ohne wohlmöglich irgendwo was kaputt zu machen, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Das war sozusagen die Herausforderung des ersten Sonntags. Mhm. Wir haben uns um 16 Uhr zur ersten Krisensitzung getroffen, nachdem wir morgens gehört hatten, was passiert war. Und dann haben wir tatsächlich eine Woche lang nur Hiobsbotschaften gehört. Also ich hatte anfangs hab gedacht, es wird Monate dauern, vielleicht ein ganzes Jahr, bis wir wieder einigermaßen normal auf dem normalen Stand sind. Und da ist es jetzt besser gelaufen. Insofern
ein Dank an die IT-Truppe, an alle, die das und alle, die da mitgewirkt haben. Ein paar Sachen werden wahrscheinlich verloren sein oder nicht mehr hinzubekommen sein. Aber
ja, definitiv. Die Daten, die tatsächlich die Erpresser verschlüsseln konnten, zum Glück haben sie eben nicht so viel geschafft, wie sie wahrscheinlich wollten, die können wir nicht entschlüsseln. Wir konnten nur Bereiche entschlüsseln oder eigentlich ist das bessere Wort auslesen von Daten, von denen man anfangs dachte und von denen vielleicht auch die Erpresser gedacht hatten, dass sie die verschlüsselt haben, wo wir aber festgestellt haben, dass sie nur so eine Art Grid, eine Art Netz drüber gelegt hatten. Mhm. Und wir haben tatsächlich unsere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben eigene Tools entwickelt, um aus solchen Datenbereichen die nicht Korrumpierten herauslesen zu können. Und das ist jetzt hier auch wieder eine Leistung der Wissenschaft. Ja. Da freue ich mich sehr drüber, dass wir da sozusagen über die Routine hinausgegangen sind.
Gut, die Selbstverteidigungskraft war in dem Fall gefragt. Da können Sie womöglich anderen noch Tipps geben. Aber niemandem wünscht man solche Katastrophenszenarien.
Aber es ist natürlich eine Flut von Ereignissen im Moment. Ja. Und mein Appell ist wirklich an alle, da nicht zu bezahlen. Denn damit würden wir solchen kriminellen Organisationen die Geschäftsgrundlage entziehen. Ja.
Also Sie haben nichts gezahlt, Sie haben wirklich gesehen, dass Sie das selber lösen und wieder an Ihre Daten kommen und den Rest müssen Sie schlimmstenfalls verloren geben. Ja, es ist eine Flut von Katastrophen in der Welt, wir müssen leider darüber reden. Es könnte ja auch einen großen Stromausfall geben, eine Zeit war vom Blackout die Rede. Es ist jetzt ein bisschen wieder in die Ferne gerückt, aber Gasmangel und Stromnetze und ähnliches. Ist so eine Uni vorbereitet? Haben Sie Notstrom, dass die wichtigsten Funktionen noch eine Zeit lang gehen, bis alle evakuiert sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir müssen uns natürlich auch da vorbereiten. Ja. Mit Beginn der Energiekrise, Energiepreiskrise, ausgelöst durch den schrecklichen Ukraine-Russland-Konflikt oder Krieg, müsste man sagen, muss ich sagen, mussten wir uns natürlich verschärft vorbereiten. Natürlich sind auch große Geräte durch solche Notfallversorgungen abgesichert, allerdings nicht so, muss man sich nicht so vorstellen, dass an der Universität irgendein großes Aggregat angeworfen wird und dann alles im Normalbetrieb weiterläuft. So ist es ja noch nicht mehr in den Krankenhäusern. Wir haben unter der Leitung des Kanzlers, der dafür verantwortlich zeichnet, entsprechende Krisenstäbe eingerichtet, die Dinge geprüft haben, die aber natürlich auch Einsparpotenzial ermittelt haben. Wir mussten ja schon letztes Jahr im Millionenmaßstab Mittel aus Reserven aktivieren, um überhaupt die erhöhten Strom- und Wärmekosten tragen zu können. Das belastet uns sehr, denn die Mittel sind natürlich eigentlich für was anderes gedacht.
Wahrscheinlich sparen sie auch Energie, oder? Also dass sie
wir haben erheblich, das hat der Kanzler mit seinem seinem Stab da geschafft, hat Maßnahmen identifiziert und danach ist auch gelebt worden. Er konnte jetzt als Erfolgsmeldung berichten, dass wir ich glaube zwischen 9% und 10% Strom im letzten Quartal des letzten Jahres eingespart haben und erhebliche Mengen Wärmeenergie, darum ging es ja vor allem, also Fernwärme im zweistelligen Prozentbereich signifikant, also mehr als wir dachten, mehr als die 20% gefordert von der Landesregierung.
Ich will gar nicht so lange über Krisen reden, obwohl ich eine ganze Seite voll habe mit, kommen jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine ins Unileben oder Corona, wie haben Sie Corona überstanden? Dazu vielleicht nur die Frage, haben Sie was gelernt aus der Corona-Krise, die wir jetzt mal so halbwegs als abgeschlossen vielleicht betrachten wollen, Frau Laufnung? Würden Sie sagen, da haben wir als Uni lange mit Digitalvorlesungen und Ähnlichem, da haben wir auch was draus gelernt?
Zweifellos sind Instrumente übernommen worden, ne? Dieses Blended Learning und überhaupt das, was alles digital geht, scheinbar alles digital geht. Das ist natürlich sehr fortentwickelt worden und wie alle Einrichtungen, will man da auch das, was man gewonnen hat, wird man jetzt nicht wieder aufgeben, sondern fortentwickeln. Aber natürlich haben wir auch gelernt, den Wert der Präsenz und der Anwesenheit des direkten Austauschs zu schätzen. Mhm. Und das war gerade gut jetzt angesichts der Cyberattacke, wären wir nicht voll wieder im Präsenzmodus gewesen, wäre natürlich die Lehre dieses Semesters verloren gewesen. Also das war gut. Und zum Thema Ukraine haben wir tatsächlich sehr engagierte Kollegen und Kolleginnen an der Universität, die große Hilfsprogramme beim Deutschen Akademischen Austauschdienst eingeworben haben, mit denen wir Studierenden und Wissenschaftlerinnen helfen können, zumindest zeitweise hier bei uns zu studieren, beziehungsweise digitale Angebote für die Ukraine unterstützen.
Ist also sozusagen eine eigene Gruppe zusammengekommen, die das auch organisiert und sich
unter
engagiert.
Unter der Leitung der Prorektorin für Internationales, die da erhebliche Geldsummen auch eingeworben haben, damit wir helfen können. Denn das können wir ja auch nicht aus dem Normalalltag heraus.
Bevor wir noch einen Blick auf die Zukunft werfen, das hat schon damit zu tun, ein Problem haben alle im Moment, nämlich Nachwuchskräftemangel. Also dass Fachkräfte von den Schulen oder Vorausgebildete oder Interessierte überhaupt Bewerber nachkommen und Bewerberinnen. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ich meine, es gibt zahlreiche Berufe auch im universitären Leben. Inwieweit trifft es Sie? Bekommen Sie gut genug Nachwuchs vom Sekretariat bis hin zum wissenschaftlichen Assistenten oder Bewerber, bis hin im Haus Techniker und alles, was man so braucht?
Also unser Kanzler sagt mir, das würde zunehmend schwieriger.
Ja.
Wir haben auch neue Konzepte im Personaldezernat, wie man die richtigen Menschen für die Arbeit an der Universität gewinnen kann. Mhm. Dem müssen wir uns natürlich stellen, wie alle anderen auch. Was aber natürlich für uns auch super wichtig ist, ist, dass wir Studierende gewinnen weiterhin, um an unserer Universität zu studieren. Und da wollen wir uns natürlich auch gerade hier im Ruhrgebiet auch noch bekannter machen als Universität des Ruhrgebiets.
Also es ist noch Platz, noch mehr als 41.000. Es ist ja schon ganz schön voll, oder? Es dürfen noch ein paar mehr sein.
Ja, also einerseits will man die Zahl gerne halten. Andererseits wollen wir auch noch mehr gewinnen, nicht nur aus dem Ruhrgebiet, sondern auch international gerne noch mehr gewinnen. Und dann, wenn man jetzt zu viele hätte, könnte man sich natürlich auch Studierende aussuchen. Also das ist, wir haben ja auch Numerus Clausus Fächer, wo natürlich ausgesucht wird. Das muss auch nicht immer nur nach den Noten sein, sondern kann man auch schauen, wer passt hierher und mit wem können wir besonders gut arbeiten. Auch das ist natürlich spannend.
Also 20 Jahre feiert die Uni Duisburg-Essen und es soll noch die nächsten 20 und erfolgreichen Jahre werden. Jetzt haben Sie gesagt in der Antrittsrede, Sie wollen auch gerne Weichen stellen für die Universität. Nun sind Sie mehr als 100 Tage zusammen, schon Rektorin seit April, das ist ja schon ein bisschen länger. Haben Sie schon Weichen gestellt und in welche Richtung geht's? Was können wir erwarten? Gibt's Schwerpunkte oder sieht die Zukunft der Uni Duisburg-Essen aus?
Ja, als Rektorin muss man ja die Weichen stellen sozusagen.
Ich denke, wer macht das sonst?
Intrinsische Aufgabe, genau. Ich maße mir jetzt nicht an, dass ich sage, die Uni muss da oder da hingehen, aber natürlich möchte ich sie auf diesem sehr erfolgreichen Weg, den sie gegangen ist, weiter begleiten und da eben die entsprechende Unterstützung auch liefern. Ich sehe uns nach diesen 20 Jahren wirklich in einer Pole Position, um jetzt auch in die Bundesliga der Universitäten aufzusteigen in Bezug auf Sichtbarkeit der Forschung. Bei uns in Deutschland nennt man das dann immer Exzellenz, weil man sich an den Exzellenzwettbewerb gewöhnt hat. Das ist es aber nicht alleine, sondern eben, dass wir diese Forschungsgebiete, in denen wir besonders stark sind, eben auch so ausflaggen, dass man eben in der Welt sagt, ach, Universität Duisburg-Essen, da kommen doch gerade die und die her, so wie Sie es eben so im Bereich der Öffentlichkeit gesagt haben, wo Sie Herrn Korte spezifisch genannt hatten, so könnte man ja auch bestimmte Disziplinen oder Fächer oder Themen oder so etwas sagen. Das auf der einen Seite in sozusagen in der Leuchtturmforschung, aber andererseits natürlich auch diese enorme Breite und diesen Anspruch, den man hier stellt, gesellschaftliche Verantwortung, Bildungsgerechtigkeit, ich würde auch gerne die Nachhaltigkeit dann noch dazu nehmen, diese Qualitäten, die wir als Charakteristikum unserer Universität sehen, das eben auch weiter so deutlich zu leben, dass wir damit auch einen Impact haben, einen Eindruck hinterlassen. Einmal in der Wissensgemeinschaft, in der Wissensgesellschaft, in der, wie wir immer sagen, Communities der Fachgesellschaften und so weiter. Aber andererseits eben auch in unserer Region, in unserer Umgebung, dass die Menschen sehen, wozu Wissenschaft gut ist.
Wie kann Wissenschaft und Universität nachhaltiger sein? Mir fällt dann immer ein, okay, nachhaltigere Bio-Lebensmittel und Herstellung in der Mensa oder nachhaltiges Umweltpapier aus dem Recycling, nachhaltige Bildung, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Sie haben zwei der drei Säulen genannt. Ich fange mal mit der dritten an, also der erste. Wir haben jetzt einen Strategieprozess auch tatsächlich neu gestartet. Der erste ist dann Research for, also Sustainable Solutions, nachhaltige Lösungen, aber eben Forschung, um nachhaltige Lösungen für die Gesellschaft zu liefern. Also wenn Sie, was man jetzt auch in allen Nachrichten hört, das Beispiel, dass wir von den fossilen Brennstoffen weg wollen, Öl, Kohle, Gas ersetzen wollen, beispielsweise durch Wasserstoff. Wasserstoff wird nicht alles lösen können, aber auch eben durch Wasserstoff, das schöne, saubere Brennstoff. Dann muss man da auch sehr viel Forschung machen. Man muss auch an Materialien forschen, mit denen man diesen Wasserstoff aus Wasser gewinnt, zum Beispiel. Oder man muss an der Technik forschen, denn so eine Direktreduktion von Stahl mit Wasserstoff statt mit Kohlenstoff funktioniert ganz anders.
Ich wusste, dass wir irgendwann wieder zur Chemie zurückkommen.
beispielsweise. Vieles mehr. Ja. Jetzt habe ich den Faden aber verloren.
Was
Ihre Frage war. Wahrscheinlich bin ich zu weit abgewichen von Ihrer Frage.
Nein, das ist völlig, wir erwarten ja die Nachhaltigkeit.
Also Nachhaltigkeit, genau. Nachhaltigkeit, da sollten wir, denke ich, Universität ist eine Wissenschaftsinstitution, das heißt, wir sollten unsere Hauptaufgabe darin sehen, wissenschaftliche Lösungen für eine nachhaltigere Welt von morgen zu liefern. Und da hat die Universität Duisburg-Essen ganz viel und das wollen wir neu bündeln und strategisch aufstellen. Dann, genau wie Sie gesagt haben, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Das heißt, welche Angebote machen wir auch an unsere Studierenden, damit sie sich zu verantwortungsbewussten Absolventinnen und Absolventen heranbilden und entsprechend Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen können. Und dann ist das Dritte, womit Sie angefangen hatten, natürlich auch unsere Campi nachhaltiger machen in dem Sinne, dass sie gut erreichbar sind. Thema Mobilität, dass man mit dem Fahrrad gut hinkommt. Da brauchen wir aber natürlich auch die Städte drumherum. Mhm.
Stadt Essen, noch mal zuhören.
Wir genau. Von unserer Seite aus brauchen natürlich auch die Fahrradkäfige oder so etwas. Aber es grenzt sich definitiv nicht nur auf den Pappbecher in der Mensa, sondern da muss man mehr machen. Schön wäre es natürlich auch, wenn wir nachhaltig bauen könnten, aber bauen tun wir ja nicht in Eigenverantwortung.
Ja, Sie sind von vielen abhängig, mit vielen vernetzt und manchmal fehlt das Geld und dann geht die Nachhaltigkeit verloren. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, war schon druckreif, hätte jetzt schon ein Vorwort für das Nachhaltigkeitsbuch der nächsten 10 Jahre Universität Duisburg-Essen sein können. Versuchen wir es nochmal persönlich festzumachen. Sie sind fast ein Jahr hier. Wie zufrieden sind Sie bisher mit dem, was Sie geschafft haben und der Arbeit?
Ich habe die Uni einfach als, so wie erwartet, als eine großartige Institution erlebt. Die Menschen dort vor allen Dingen, die da arbeiten und die da forschen, die da studieren. Und das macht mich zufrieden. Ich bin auch zufrieden, dass wir mit 7 fantastischen Initiativen in den Exzellenzwettbewerb gehen, aber dass wir vieles andere auch geschafft haben. Natürlich bin ich unzufrieden mit den letzten 2 Monaten, denn der Wiederaufbau nach einem IT-Crash ist nicht so konstruktiv und aufbauend, wie man sich das wünscht. Aber da wiederum habe ich ja auch zu erkennen gegeben, schön, dass es so schnell gegangen ist.
Es ist besser gelaufen, als man erst befürchtet hat. Letzte Frage für die, die sagen, oh, Uni und hohe Bildung und alles schön und gut, aber ich möchte lieber das Handwerk mit dem goldenen Boden. Jetzt müssen Sie ja sagen, es sollen möglichst viele Studierende kommen. Inwieweit ist es kombinierbar oder können Sie sagen, es ist aber eben auch sehr wichtig, wir brauchen ja auch jemanden, der uns unser Handwerk aufrechterhält. Die haben ja auch Nachwuchsprobleme. Kann man das kombinieren? Ich höre immer, es ist gut, wenn man, bevor man studiert hat, vielleicht auch tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht zu haben. Und die vielen Menschen, die nicht studieren, jeden Tag harte Arbeit leisten und an Rohren oder auf der Straße oder auf der Baustelle arbeiten, sind ja nicht minder wichtig. Gibt es da eine Kombination?
Also in meinem Kopf ist das sowieso nicht entweder oder. Ja. Wissen wir ja alle, dass gerade das eine besondere Stärke unseres Wirtschafts- und Lebenssystems hier in Deutschland ist, dass wir auch diese Dualität haben. Hm. Beides hat völlig seine Berechtigung, hat verschiedene Rollen und Funktionen in der Gesellschaft, ist auch kombinierbar, aber das muss nicht das primäre Ziel sein. Also ein Ausbildungsberuf ist super wichtig und die Arbeit, die man dann macht. Aber ein Studium ist auch was sehr Wichtiges, führt einen eben dazu, in einer gewissen Komplexität an wichtige Fragestellungen der Zukunft ranzugehen. Und das eine ist nicht schlechter als das andere.
Man muss ja auch nicht alles können, um mal wieder mit meinen Chemiekenntnissen zurückzukommen. Ich habe es ja trotzdem überlebt und kann dafür besser Geografie und solche Dinge. Kurzsatzrunde, das haben wir noch zum Abschluss. Frau Professor Albert. Man sagt aber richtig Professor Dr. Albert, ne, alle Titel. Ne? Ich will das nicht falsch machen. Wir beim Radio kürzen immer alles ab.
Ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Im Alltag verwenden wir die Titel gar nicht mehr.
Frau Rektorin Albert, eine Kurzsatzung. Ich fange einen Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Das ist jetzt nochmal eine Herausforderung zum Schluss. Und vielleicht erfahren wir da auch noch das eine oder andere. Meinen Arbeitstag beginne ich als erstes mit?
Tasse Kaffee.
Ach ja, ich erinnere mich an vorhin, da waren ein paar Tassen Kaffee.
Kleine Wiederholung.
In der Uni-Mensa schmeckt mir am besten?
Ah, oh, schwierig.
Also vorhin hatten wir Nudeln.
Bei uns gibt es einen sehr schönen gemischten Salat. Aber manchmal gönne ich mir auch Currywurst und Pommes.
Ja, der Klassiker aus jeder Kantine. Eine gute Bildungspolitik kommt oft zu kurz, denn
das Hauptproblem ist da sicherlich, dass man nicht so viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, wie man haben sollte, weil Bildung in finanzieller Hinsicht in unserem System zu kurz kommt. Also das ist, scheint von manchen Menschen immer noch als nice to have gesehen zu werden. Ja. Das kostet natürlich auch Geld.
Verglichen mit anderen Ländern kann man ja auch Zahlen sehen, dass es da Unterschiede gibt. Plädieren wir mal für mehr Geld auch für Bildung an dieser Stelle. Wenn ich auf Tagung bin, dann am liebsten in Städten wie?
In Städten, die ich noch nicht kenne.
Sie kennen wahrscheinlich schon sehr viele Städte. Der Oberbürgermeister Herr Kufen kann die Universität unterstützen, indem, wir haben es ja vorhin schon, hatten wir schon was, also Mobilität.
Wir haben vorhin mal, genau, also solche Dinge wie Fahrradwege natürlich, aber er unterstützt uns auch schon noch sehr viel weitreichender. Grundsätzlich würde ich gerne mit der Region zusammen daran arbeiten, dass wir mehr internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Studierende anlocken können zu uns. Und da kann er uns an vielen Stellen helfen.
Ich könnte auf Radio Essen zu reden kommen, aber ich habe hier einen Satz. Campus FM als Uniradio habe ich zuletzt auch schon mal gehört. Als?
Jetzt sind Sie hier. Sie meinen, ich habe es. Achso, Sie, ich soll ja den Satz fortsetzen. Genau. Ich hab Interviews für die schon gegeben, ja. Im Alltag habe ich es tatsächlich noch nicht so häufig gehört.
Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Wenn ich das haben muss, fällt mir kein guter Schluss
ein. Manchmal gibt es ja einen Kollegen, der guten Witz erzählen kann, der Kanzler oder so.
Ich denke dann gerne so an rührende Situationen, aber da ist es eher ein Lächeln.
Ja gut, das hilft ja auch schon. Ich habe einen Loriot-Kalender, der hilft mir dann immer wieder.
Wenn das
ich
stimmt, den haben wir zu Hause auch tatsächlich. Ja, und das ist erstaunlich, die Vorausschau, die er gehabt hat. Kann man zu jedem Ereignis, findet man da ein Blatt.
Perfekte Beobachtung auch der Menschen. Wenn ich spontan eine ganz neue Studienrichtung finanziert bekäme, dann würde ich...
Eine Kombination aus Energiewissenschaft, Materialwissenschaft, Chemie, Ingenieur und aber natürlich auch Politikwissenschaft, um sozusagen die neuen Energiewissenschaftler, neue Energiewissenschaftlerinnen der Zukunft heranzubilden.
Also auch übergeordnete Studiengänge, die mehrere Fachbereiche verbinden, sind wahrscheinlich für die Zukunft wichtig.
Genau, also ich denke, es ist unsere Hauptaufgabe, den Klimawandel zu stoppen. Und an einer Universität können wir das, glaube ich, am ehesten, indem wir die Absolventen, Absolventinnen der Zukunft heranbilden. Und das könnte man versuchen mit einem Studiengang eines ganz speziellen Zuschnitts.
Wenn ich mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz überraschend einen Abend Zeit hätte, dann würde ich?
Ein konkretes Thema könnte ich mir vorstellen anzusprechen, aber das würde er vielleicht nicht so schätzen. Weiß ich auch nicht, ob er da so viele Details kennen würde. Aber seine Partei, er hat eine Positionierung zum Thema wissenschaftlicher Nachwuchs, wo es vor allen Dingen um Doktorandinnen und Doktoranden, Postdocs geht und Juniorprofessuren, die meiner Meinung nach einem Wissenschaftssystem nicht gerecht wird. Das heißt, vielleicht würde ich ihn ein bisschen quälen mit Fragen dazu. Solange bis er sagt, bis dahin war es ein schöner Abend, lassen Sie uns über was anderes sprechen. Dann würde ich sicherlich auch noch andere Themen reizvoll finden.
Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn?
Ich gucke tatsächlich nochmal sowas wie Tagesthemen oder so. Ich möchte gerne wissen, was auf der Welt los ist und das einsortieren.
Dabei abschalten ist aber auch schwer, man kriegt ja meistens noch neue Impulse.
Ja, aber andererseits sieht man natürlich auch, dass es eine große, weite Welt gibt und die Probleme, die man hat, schon auch groß sind. Vielleicht, wenn man gerade eine Cyberattacke hinter sich hat. Aber letztendlich,
aber
es
so
auch nochmal eine Welt drumherum gibt. Ne?
Rosamunde Pilcher-Film oder eine Quizshow oder so?
Fände ich da nicht so reizvoll, ja.
Ich hoffe, der Podcast war reizvoll für Sie. Direktorin der Universität Essen-Duisburg, Professor Dr. Barbara Albert, bei uns im Podcast Essen im Ohr. Danke für Ihr Kommen und den interessanten Einblick in Ihre Arbeit und den Maschinenraum einer Universität. Sie haben gleich noch das Schlusswort, das ist bei uns so Usus. Vorher von mir die Erinnerung, Wer loben, sich beschweren oder mitreden will, melde sich gern unter podcast@radioessen.de. Und mein Name ist Christian Pflug. Ich lege euch alle unsere Podcasts ans Herz, von Heimspiel über Redebedarf bis der Tag in 5 Minuten. Gibt's ja täglich mit aktuellen Nachrichten aus Essen. Abonniert am besten, dann werdet ihr keinen neu erscheinenden Podcast mehr verpassen. Und ich verabschiede mich mit dem Hinweis auf die nächsten Ausgaben. In 2 Wochen gibt's dann die nächste. Kann auch nicht genau sagen, wer kommt, aber wir haben ein paar spannende Gäste bei uns in der Planung. Das kann ich soweit schon mal sagen. Und jetzt bekommt Frau Professor Albert das letzte Wort.
Vielen Dank. Ich war sehr gerne hier. Ich hoffe, dass ich dazu beigetragen habe, dass Sie alle die Universität Duisburg-Essen als Ihre Universität wahrnehmen, ins Herz schließen und uns unterstützen in unserem Weg in die Zukunft.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.